Ja, nachdem wir uns beim Backuppen jahrzehntelang mit Festplatten rumgeärgert haben, nehmen wir heute Speicherkarten. Aber auch hier gilt, kein Backup, kein Mitleid und vor allen Dingen nicht, wenn du an der Speicherkarte gespart hast. Wie es richtig geht und wie man es professionell einsetzen kann, dazu erzählt uns jetzt Roland ein paar Takte und danach machen wir dann nochmal eine kleine Fragerunde. Viel Spaß.
Ja, willkommen auch von mir. Ich werde ein bisschen was zu MicroSD-Karten erzählen, zu Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Erstmal zu mir. Ich bin Roland. Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur, Technik-Nerd und Unternehmer und eigentlich aus dem Hackerspace in Ulm. Erstmal Frage an euch. Wer hat von euch hat einen Raspberry Pi denn laufen? Was habt ihr denn da für eine MicroSD-Karte drinnen? Gar keine, okay.
Eine rote.
Eine SanDisk oder sowas wahrscheinlich dann, okay.
Oh Gott.
Hm?
Ins Mikro sprechen.
Ja.
Wie viel Globus?
Okay. Ist die schon mal ausgefallen oder wird die irgendwann ausfallen? Weißt du wahrscheinlich noch nicht. Okay.
Nee.
Okay. Ich mache beruflich einiges mit Raspberry Pis. Ich habe momentan, also ich habe bei den ersten kleinen Raspberry Pis angefangen, oder bei der ersten Version und bin mittlerweile halt bei den neueren. Ich habe mittlerweile so gut 2000 Raspberry Pis bei Kunden draußen laufen mit MicroSD-Karten und die sollten eigentlich nicht unbedingt ausfallen. Das wäre nicht so schön. Warum halte ich hier den Vortrag? Weil eben die meisten Raspberry Pis oder auch andere Embedded PCs oder sowas häufig mit normalen MicroSD-Karten laufen und die meistens es nicht so lange mitmachen und irgendwann halt kaputt sind und dann sind die Daten weg und man muss halt das Ding wieder neu installieren, neue Daten draufschmeißen und gucken, ob man die alten wieder restauriert kriegt. Und dass es eigentlich bessere Varianten gibt, wissen die meisten Leute nicht. Ist nicht so wahnsinnig bekannt. Deswegen wollte ich das mal hier mal ein bisschen vorstellen. Damit du es ein bisschen versteht, was denn da genau passiert mit MicroSD-Karten, wenn wir uns ein bisschen die Grundlage erstmal angucken, was passiert denn in dieser Flash-Technik eigentlich genau. Wenn wir uns dann was zu Lebensdauer und Zuverlässigkeit angucken, dann gucken wir, warum MicroSD-Karten denn so viel anders sind als normale SSDs. Welche Anforderungen ich eigentlich an MicroSD-Karten stelle und wie man es eigentlich besser machen kann. Schauen wir uns mal eine Flash-Zelle an. Das ist jetzt ein Beispiel vom Aufbau von einer Flashzelle. Im Prinzip ein Transistor mit einem Floating Gate. Das heißt, da kann man Daten drauf speichern und Daten auslesen. Gespeichert wird es in einem kleinen Kästchen da in der Mitte, in diesem Floating Gate. Wenn da Elektronen, mal vereinfacht gesagt, wenn da Elektronen drauf sind oder eine Ladung drauf ist, dann ist es eine 1. Wenn keine drauf ist, ist es eine 0 oder andersrum. Sprich, da, ob da, wie viel Ladung da drauf ist, entscheidet, was für Daten drin sind. Das schwebt in der Luft rum. Das ist auch richtig so, das ist im Prinzip in alle Richtungen isoliert. Da kann man eigentlich keine Daten direkt oder keine Elektronen direkt draufladen, sondern die müssen da reintunneln. Mit dem quantenmechanischen Tunneleffekt kriegt man die Elektronen da rein und wenn entsprechend die Elektronen drin sind, dann wird zwischen Source und Drain entweder leitend oder nicht leitend. Darüber kann man es dann auslesen. Ist ein bisschen spooky, aber ja, funktioniert prinzipiell. Ich komme nachher noch darauf zurück, was denn da nicht so gut geht. Um da jetzt in dem Fall, bei diesen Dingen muss man halt entsprechend 12 Volt anlegen, dass dann Daten reinkommen, um es wieder zu löschen, legt man hier eine Spannung andersrum an, einfach gesagt. Ja, kann man sich schon vorstellen. So ganz einfach ist es nicht, wenn man dann da Daten rein- und raustunnelt ständig, irgendwann geht die Barriere kaputt. Irgendwann wird das Ding leitend und ja, dann ist die Flashzelle kaputt. Das andere ist, ja, wenn die reintunneln können, können sie dann vielleicht auch raustunneln, auch wenn ich keine Spannung einlege. Ja, können sie. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass die Daten auch drin bleiben und nicht wieder rausfallen. Dann, wenn ich das Zeug auslese, muss ich auch eine Spannung anlegen. Ja, wenn ich eine Spannung anlege, dann würde was rein oder raustunneln. Tut es auch. Das heißt, wenn ich zu oft auslese, muss ich es einfach wieder reinschreiben, sonst sind die Daten auch wieder weg. Also das ist ein bisschen eine spezielle Technik. Also ob das noch nicht genug wäre, man will ja möglichst viel Daten ins möglichst kleinen Platz reinkriegen. Das heißt, ursprünglich war in diesem Floating Gate ein Bit gespeichert. Haben sie gedacht, ich könnte doch mehr machen, ich könnte doch 2 Bits reinspeichern, dann kriege ich doppelt an Speicher unter. Oder 3 Bits, oder 4 Bits, oder 5 Bits. Das heißt, wir nehmen mal das eine Bit. Ja, da kann es sein, entweder ist es Ladung drauf, ist keine Ladung drauf. Okay, klingt gut. Wenn ich schon 2 Bits, dann habe ich 4 verschiedene Ladungszustände, die ich da reinspeichern kann und die ich unterscheiden können muss. Bei 3 Bits sind es 8, bei 4 Bits sind es 16 verschiedene Ladungszustände, die ich da reintunneln muss und wieder raustunneln muss und die ich einzeln unterscheiden können muss. Das ist physikalisch schon gar nicht so einfach. Und ohne entsprechende Checksummen und sonst was geht es eh nicht. Ja, da kann man sich schon vorstellen, warum so Flash-Zeug nicht unbedingt immer so lang lebt. Aber zu Leben, was ist denn eigentlich Lebensdauer? Was man normalerweise da als Lebensdauer bezeichnet, ist nicht, es hält 5 Jahre oder sowas, sondern normalerweise ist die Frage, wie viel kann ich denn da reinschreiben? Wie oft kann ich da reinschreiben? Die 2 Zahlen, die da teilweise angegeben werden, sind, wie oft kann ich eine einzelne Zelle beschreiben und wieder löschen? Das, was eigentlich fast noch häufiger angegeben ist, ist, ich habe meine komplette Speicherkarte und wie viel Terabyte kann ich da maximal draufschreiben, bis das Ding kaputt ist. Das ist das eine. Oder das ist dann hier, ich habe gezeigt, es gibt hier die verschiedenen Zelltypen mit 1 Bit, 2 Bit, 3 Bit, sonst wie viel Bit pro Zelle. Je mehr Bit ich in eine Zelle reinschreibe, desto seltener kann ich es überschreiben. Bei SLC war es noch so, ja, ich kann jede Zelle so ungefähr 100.000 Mal überschreiben. Bei MLC, wo im Prinzip 2 Bits drin sind, sind es noch bei 10.000. Bei TLC, wo also 3 Bit in der Zelle sind, wurden teilweise noch 3.000 angegeben, die meisten haben gar nichts mehr angegeben. Und bei QLC habe ich eh keine Daten gefunden. Aber selbst bei TLC geben die meisten Hersteller einfach nichts an. Die andere Frage ist, was ist denn Zuverlässigkeit? Also ich will ja nicht nur, dass sie lang leben, sondern eigentlich auch, dass sie zuverlässig sind. Und da gibt es verschiedene Kriterien. Das eine ist Haltbarkeit, Data Retention. Wenn ich so eine Karte nehme und ein Jahr lang in den Schrank lege und nachher wieder raushole, sind die Daten noch drauf oder sind die weggewandert? Das ist tatsächlich ein Kriterium. Also es kann passieren, dass ich eine normale SD-Karte nehme, wo ich meine Fotos drauf speichere und die irgendwo weglege und nach einem Jahr will ich sie auslesen und die Fotos sind kaputt. Weil halt Elektronen rausgetunnelt sind aus dem Floating Gate. Was ich auch haben will, ist, dass ich eigentlich schauen will, dass ich die Fehler minimiere. Sprich, dass ich die Karte so beschreibe, dass möglichst wenig Blöcke kaputt gehen. Also sprich, möglichst alle Zellen gleichmäßig beschreibe. Nicht die einen Blöcke sind dann kaputt und die anderen sind noch gar nicht beschrieben worden. Die andere Frage ist, was ist, wenn ich die Karte beschreibe und plötzlich fällt der Strom aus oder ich ziehe einen Stromstecker? Sind die Daten dann noch okay? Lebt die Karte dann noch? Und eins ist noch, was ein bisschen übersehen wird, ist, wenn ich so eine Zelle häufig auslese, dann lege ich ja Spannung an. Das heißt, die Zellen daneben, je nachdem, wie es verschaltet ist, die Zellen daneben werden auch beeinflusst. Sprich, da kommt auch eine gewisse Spannung dran. Und wenn ich das zu oft mache, fallen die Daten auch aus den angrenzenden Zellen im Prinzip raus. Das heißt, wenn ich es oft auslese, muss ich dann regelmäßig schauen, dass ich die Daten aber wieder frisch reinschreibe, dass sie auch wirklich drin bleiben. Ja. Dann ist die Frage, ja, ich will die Fehler nicht minimieren, ich will sie aber auch feststellen und passend damit umgehen. Das heißt, ich brauche natürlich einen Fehleralgorithmus, möglichst einen guten, der erkennt, wo ist ein Fehler und eventuell noch den Fehler korrigiert, bevor er so groß wird, dass man nicht mehr korrigieren kann. Ich will natürlich feststellen, wenn ein Block kaputt ist und dann den als defekt markieren und andere Ersatzblöcke dafür nehmen. Und das ist halt die Frage, wie viele Satzblöcke gibt es denn überhaupt? Und was ich auch noch haben will, ich will eigentlich irgendwelche Zustandsinfos. Ich will wissen von der, oder man, damit es wirklich zuverlässig ist, will ich die Karte fragen können, wie gut bist denn du? Wie lange lebst du noch? Wie viele Fehler hast du? Nur dann, wenn ich die Infos habe, kann ich auch wirklich beurteilen, wie zuverlässig ist das Ding, wie lange lebt es noch? Und dann im Zweifelsfall halt die Karte austauschen, bevor sie kaputt geht. Was dann noch ist, es muss natürlich auch sonst noch robust sein gegen diverse Umwelteinflüsse. Der Temperaturbereich ist das Kritischste in dem Fall. Sonst, MicroSD-Karten sind eigentlich wasserdicht, die kann ich ins Wasser werfen und sind sonst auch chemisch sowas relativ beständig. Ich soll sie nicht knicken, dann ist sie nicht kaputt, aber sonst sind sie eigentlich relativ beständig. Das ist eigentlich schon okay. Genau. Was kann ich dann machen, damit eben die Zuverlässigkeit erhöht wird? Ja, ich kann ein passendes Bad-Block-Management machen, also entsprechend gucken immer, welche Blöcke sind kaputt, wie tausche ich die passend aus und wie übertrage ich die Daten eben bevor die Blöcke komplett kaputt sind in noch ganze Blöcke. Ich brauche einen Fehlererkennungsalgorithmus, hier ECC, der möglichst gut ist und der möglichst die Fehler frühzeitig erkennt. Ein Global Wear Leveling, dass ich sage, okay, ich will möglichst alle Zellen gleichmäßig auslasten, nicht nur ein paar lokal, sondern wirklich über die komplette Karte verteilt. Ich will irgendwie dafür sorgen, dass wenn ich einen Stecker ziehe, ich ein Power-Failure-Management habe, das dann sagt, okay, danach läuft die Karte trotzdem noch. Read-Terms-Management, Auto-Read-Refresh habe ich gerade schon erwähnt. Sprich, wenn ich viel auslese, muss ich regelmäßig auch Zellen, die ich sogar nicht wirklich gelesen habe, im Zweifel neu schreiben, damit die Daten wirklich sicher drin bleiben. Die Zustandsinfos werden meistens bei normalen Festplatten ja über so ein Smart-System geregelt. So etwas Ähnliches hätte ich da auch gerne. Und am besten hätte ich gerne Firmware-Anpassungen, die Karte mehr Richtung Zuverlässigkeit drehen und weniger Richtung Performance. Die Frage ist hier dann als nächstes, warum ist das bei MicroSD-Karten überhaupt relevant und bei normalen SSDs nicht so sehr? Das Hauptkriterium ist erstmal der Anwendungszweck. Eine SSD ist dafür da, dass sie Daten im PC oder sowas speichert und das auch längerfristig und damit arbeitet. Eine MicroSD-Karte ist eigentlich erstmal dafür gedacht gewesen, viel für Digitalkameras, wo ich sage, okay, ich habe meine Bilder, die speichere ich 2 Wochen und danach übertrage ich sie eher an den Rechner. Mittlerweile ist der Anwendungsbereich natürlich größer, aber es geht immer noch darum, ich will einen möglichst schnellen, kurzzeitigen Zwischenspeicher und nicht, ich will was möglichst Zuverlässiges. Dafür sind sie eigentlich nicht konstruiert. Die Baugröße spielt eine Rolle. Also in eine große SSD kriege ich natürlich viel mehr Überwachungselektronik und Kontrollelektronik rein, als in so eine Mini-Karte. Preis spielt eine Rolle. Und was dann noch ist, die Spezifikationen sind bei Micro-SD-Karten ja oft sehr dürftig. Bei SSDs sind sie auch häufig nicht so sonderlich detailliert, aber es gibt immerhin viele SSD, die angeben, ja, so und so viel Terabyte Ritten schafft sie immerhin und die hat normalerweise irgendwie Smart-Infos, wo ich die auch auslesen kann. Bei normalen Micro-SD-Karten habe ich das nicht. Was ich hier übrigens von Micro-SD-Karten erzähle, gilt eigentlich genauso wie USB-Sticks. Da gehen auch häufiger mal welche kaputt und die sind eigentlich auch nicht für dauerhafte Datenhaltung gedacht, außer man hat wieder spezielle. Ja, die Frage ist, habe ich schon gesagt, ich verwende die Dinger in industrieller Nutzung bei Kunden, in dem Fall teilweise in Raspberry Pis, die in Krankenhäusern Backups machen und solche Dinge. Und da ist mir halt wichtig, ja, sie sollen eine lange Lebensdauer haben. Das ist allerdings von den 3 Punkten, die ich hier habe, eigentlich das Unwichtigste. Sie sollen aber zuverlässig sein und ich will wissen, wie es denen geht. Das heißt, wenn die irgendwann mal kaputt geht, will ich vorher wissen, dass sie kaputt geht, um sie vorher austauschen zu können. Das haben halt normale MicroSD-Karten nicht. Die Frage ist, was macht man dann? Glücklicherweise gibt es Dinge, die nennen sich industrielle MicroSD-Karten. Die haben das. Die haben die ganzen Zuverlässigkeitsmechanismen, die ich vorhin beschrieben habe, die drinnen. Die haben ein Smart-System drin, wo ich es abfragen kann. Und die machen nicht so einen Quatsch wie TLC, QLC und sonst was, sondern da gibt es zwei Arten, oder mittlerweile zwei Arten, zwischendurch haben wir drei Arten. Ich gehe nochmal zurück auf die Liste hier. Es gibt noch industrielle MicroSD-Karten, die immer noch ein Bit pro Zelle speichern können. Das Problem bei den Dingern ist, die Fertigungstechnik entwickelt sich immer weiter und die Flash-Hardware, die ich kriege, die Speicherzellen, die sind mittlerweile mehr auf TLC, QLC und sowas optimiert. Das heißt, in neuen Fertigungsmethoden gibt es eigentlich nur die normalerweise mehrere Bits pro Zelle speichern. Und die einzelne Bits nur ein Bit pro Zelle speichern, die laufen dann normalerweise auf einer relativ alten Fertigungstechnik und sind sehr teuer. Die Dinger werden dann im militärischen Bereich teilweise eingesetzt, aber sonst sind sie einfach echt teuer. Also die will man eigentlich bezahlen. Dann gab es halt lange Zeit MLC-Karten, die halt 2-Bit pro Zelle gespeichert haben. Die waren schon besser. TLC-Karten hatte ich teilweise auch welche, aber da war ich nicht so begeistert davon. Der Trick mittlerweile ist eigentlich, mittlerweile hat sich eigentlich ein Standard durchgesetzt, nennt sich PSLC, also Pseudo-SLC. Die nimmt dann einfach so eine Hardware wie für TLC oder QLC, so Standard in aktueller Fertigungstechnik, schmeißt aber andere Firmware drauf, dass sie trotzdem noch nur in jeder Zelle ein Bit speichern. Das heißt, man hat aktuelle Fertigungstechnik, aber trotzdem nur ein Bit pro Zelle und damit wieder eine deutlich längere Lebensdauer. Das hat sich seit ein paar Jahren durchgesetzt und ist eigentlich ganz gut. Genau. Sprich, die Dinge nennen sich mittlerweile PSLC, teilweise nennen sich auch SLC Lite, je nach Hersteller, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und vor allem, das kann ich gleich noch zeigen, ich habe Spezifikationen. Da steht drin, was die Dinger können. Und ich habe die ganzen Zuverlässigkeitsmechanismen und ich habe meistens, aber leider nicht bei allen, auch Smart-Informationen. Ich zeige mal was zu den Spezifikationen. Ich habe hier mal ein Datenblatt mir runtergeladen von Zendisk. Eine der bekanntesten Dinger. Da ist eine Spezifikation drinnen. Ich glaube, viel mehr Daten kriege ich standardmäßig nicht. Ich habe mal nachgefragt, habe auch nicht viel gekriegt. Was spezifizieren Sie denn? Sie sagen, wie groß Sie sind, wie schnell Sie sind. Und ja gut, wie groß, hier mechanische Größe, Performance, wie schnell, welche Temperatur haben sie immerhin angegeben, also Operating und Storage und mit was sie alles kompatibel sind. Und ja, in 10 Jahres Garantie auf was auch immer. Das sind normalerweise die Spezifikationen, die man davon kriegt. Ist nicht allzu viel. Ich habe mal eine andere Karte, die ist ein bisschen älter, aber da habe ich zumindest mehr Spezifikationen gekriegt. Das ist zwar eine recht alte, weil hier sieht man schon das mit 4 Gigabyte, aber die spezifiziert zumindest noch ein bisschen was. Die sagt zumindest noch Spannungen und die sagt Durability, 10.000 Mal darf ich sie einen ausstecken. Aber das sagt sie zu Lebensdauer, zu Haltbarkeit, mehr sagt sie dazu auch nicht. Die sagt hier noch ein bisschen was zu Elektrik, aber das war es dann auch wieder. Wenn ich mir dann angucke, ein Datenblatt von der Industriellen, die sagt dann deutlich mehr. Zum einen haben sie schon mal, wie bei üblichen Datenblättern, eine Revisionshistorie, wo drin steht, was hat sich geändert. Ich kriege auch teilweise dann Infos, wenn sich der interne Aufbau von den SD-Karten geändert hat. Ich habe hier diverse Infos und ich habe hier dann auch schon mal spezifiziert, was für Haltbarkeitsfunktionen das ganze Ding drin hat. Links unten sieht man dann auch Terabyte Ritten. Da steht dort, bei welcher Kapazität darf ich wie viel Gigabyte draufschreiben. Mean Time Between Failure, Data Retention und so Zeug habe ich hier alles spezifiziert. Dann natürlich auch noch ein paar mechanische Dinger wie Vibration, Schock, Runterfallen, also Drop-Test und sonst was. Das ist da einfach alles da. Und, das ist ein bisschen länglich dann, da steht alles Mögliche drin, steht, wie man es einsetzen muss, den ganzen Krempel. Und ich muss gucken, wo ich es finde. Da ist auch spezifiziert, ja, es gibt eine Art Smart-Funktion, wo ich die Daten auslesen kann. Und da ist dann schön spezifiziert, in welchem Register das ich auslesen kann, denn welche Daten drinstehen, dass ich dann auch rauslesen kann, zum Beispiel hier CardLife, dass mir jetzt sagt, in Prozent, wie viel Prozent des der Lebensdauer ist denn schon verbraucht. Und wenn das so langsam Richtung exakt 10% geht, dann ist es ein bisschen Zeit, die mal auszutauschen. Steht nämlich auch dort, wie viel Blöcke kaputt sind, wie viele Ersatzblöcke ich noch habe, das ganze Zeug, das steht alles da drinnen. Das, damit kann ich eigentlich schon mal ganz gut arbeiten. Hersteller gibt es mittlerweile auch eine ganze Menge davon. Das Spezielle ist, die meisten gibt es nicht so bei den üblichen Versandhändlern, sondern die meisten gibt es dann eher bei Speziellern, die mehr auf Geschäftskunden ausgerichtet sind, aber man kriegt sie schon auch so. Und die Preise sind ja natürlich höher als bei normalen MicroSD-Karten, aber sie sind immer noch vertretbar. Also ich habe hier mal einen aktuellen Preis von den 20 GB PSLC-Karten, die ich stark verwende, das sind ungefähr 12 Euro pro Stück. Wenn man es vergleicht mit Consumer, ja, ich kriege eine primitive 16 GB MicroSD-Karte für 3 Euro und ich kriege eine 128 GB MicroSD-Karte im Prinzip auch für den gleichen Preis wie die industrielle 20 GB. Aber dafür habe ich halt die ganzen Zuverlässigkeitsdinger, habe die Smart-Infos und den ganzen Krempel drumherum. Das heißt, ja, es ist teurer, aber es ist aus meiner Sicht den Zusatznutzer auf jeden Fall wert. Das heißt, ich kann eigentlich nur dafür plädieren, wenn ihr Raspberry Pis oder irgendwo welche anderen Dinge habt oder MicroSD-Karten irgendwo einsetzen wollt, wo sie zuverlässig laufen sollen, investiert die paar Euro und steckt da so eine Karte rein, die spart euch einiges in Ärger. Genau. Das war's primär soweit. Eins ist noch speziell. Die Frage ist, wie liest man die Smart-Daten denn aus? Auf dem Raspberry Pi geht's relativ einfach. Oder auf Card-Reader, die am PCI-Bus angeschlossen sind, da kann man es einfach über das MEC-Interface auslesen, da gibt's auch entsprechende Software. Mit Card-Readern ist es ein bisschen schwieriger. Aber es geht. Und im Anschluss an die Folien oder wenn die veröffentlicht werden, werde ich auch einen Link dazu setzen, wo ich mir passende Software geschrieben habe, wo man sie auf dem Card-Reader schön auslesen kann. Also es ist wenig spezifiziert, wie man es im Card-Reader ausliest, aber es gibt Wege mit IO-Controls, Dinge, wo man die Daten kriegt und dann aufbereitet. Genau. Ich kann jetzt noch, Vollständigkeit halber, kurz, Zeit ist schon rum, noch anzeigen, wie solche Smart-Daten zum Beispiel aussehen. Jetzt relativ unformatiert, so wie es halt rauskommen. Das sind von reellen MicroSD-Karten, gut, von recht neuen, ehrlich gesagt. Und da steht halt dann drin, ja, erstmal ein paar Standardinfos. Dann steht da, wie oft hat man den Strom abgeschaltet, wie oft wurde jede Zelle mindestens gelöscht, wie oft wurde eine maximal gelöscht, wie viel im Durchschnitt, wie lange lebt sie noch und solche Dinge. Und ich hab halt in den Geräten teilweise einfach ein Überwachungsskript laufen, das halt hier nachguckt und entsprechend Alarm schlägt, bevor die kaputt geht. Software zum Auslesen ist frei verfügbar auf GitHub. Okay, das war's soweit.
Ja, erstmal danke dir, Roland. So, wie versprochen, gibt's Fragen? Da hinten.
Können diese industriellen Karten auch diese neueren Protokolle wie Command Queuing, diese A2-Spezifikation und sowas, da fand ich das immer, die ich gesehen hatte, konnten das nicht. Und das ist ja schon wichtig.
Muss ich sagen, also welche Spezifikation die
A2, das A2-Level, Label, Command Queuing.
Weiß ich gerade nicht. Also würde mich nicht wundern. Müssten wir ins Datenblatt reingucken, was die ja können. hängen da ich wahrscheinlich ein bisschen hinterher, hinter den Standard-Varianten. Aber müsst ihr einfach nachgucken, weiß ich nicht.
Also du Raspberry Foundation
sagst. Ja gut, aber meine Erfahrung ist, wenn ich die Wahl habe, ob ich eine industrielle mit ohne A2-Queuing einsetze oder eine Consumer mit dem, dann weiß ich klar, was ich verwende.
Ja. Ja, Frage scheint sich so schnell nicht zu klären. Wir sind noch ein bisschen über der Zeit. Ich muss also leider abbrechen. Wer noch Fragen an Roland hat, er ist ja hier auf der Veranstaltung. Sprecht ihn einfach an. Danke. Tschüss.